comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mittwoch früh und wir versorgen euch hiermit mit einer neuen Folge des Frühstückseis aus der Footballerei. Ihr werdet euch dran gewöhnt, immer mittwochs geht es hier ein bisschen boulevardesker zu. Der NFL-Boulevard wird euch jetzt auch mit als Frühstücksei serviert. Ihr kennt dieses Format, es geht weniger um Sportliche, es geht vielmehr ums Drumherum der gesamten Liga und es menschelt hier. Wir wollen euch einzelne Charaktere eurer Lieblingsliga ein bisschen genauer vorstellen. Und heute reden wir über einen Mann, der schon seit 10 Jahren in der NFL ist, dessen Karriere aber irgendwie kurios und tragisch zugleich verlaufen ist, über den meistens nur geredet wird, wenn er sich verletzt und dann überdurchschnittlich oft von einem Rookie verdrängt wird. Nun ist er wieder Starter, nämlich bei den Houston Texans, und die Rede ist von Tyrod Taylor. Um den soll es heute gehen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern vor allem für dich und mit dir. Daniel, guten Morgen.
Moin, moin. Ich muss dir übrigens erstmal widersprechen. Da war schon der erste kleine Fehler in deiner ersten Ansage. Der gute Kollege heißt nicht Tyrod Taylor, sondern Turod Taylor. Seine Mutter nennt ihn Turod Taylor. Die nennt ihn nicht so oft beim Vornamen, aber er hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass Tyrod, wie ihn die ganze NFL nennt, eigentlich gar nicht sein Vorname ist. Er heißt eigentlich Turod.
Das kam aus Hard Knocks, richtig?
Das kam aus Hard Knocks, korrekt, aber es ist eben eine Diskussion. Ich meine, wir haben sie ja nicht nur bei dem guten Kollegen Taylor, auch einer meiner Lieblingsspieler heißt nicht mehr Kelsey, sondern Kels. Wir nennen ihn trotzdem Kelsey und ich glaube, wir können auch gut damit leben, weiter Tyrod zu sagen, aber das habe ich direkt in der Recherche mal gesehen und musste lachen, weil das so ein typischer Spielerfehler ist, den man erst dann Jahre später erfährt.
Ich nenne ihn weiter Tyrod. Du kannst ihn ja anders nennen. Tyrod Taylor, wahrscheinlich bei euch am meisten noch präsent im Kopf mit der kuriosen Geschichte, als er bei den Los Angeles Chargers gestartet ist und sich dann im Vorlauf des zweiten Saisonspiels verletzt hat und daraufhin wurde versehentlich seine Lunge punktiert und er ist ausgefallen für die gesamte Saison oder zumindest für ein paar Wochen. Da werden wir gleich in aller Ausführlichkeit nochmal drüber sprechen. Aber zum Einstieg so ganz allgemein, Daniel, was kommt dir denn im Kopf, wenn der Name Tyrod Taylor fällt?
Irgendwie immer die Nummer 2. Also ich finde Tyrod Taylor und wir hatten im Vorgespräch ja so ein bisschen auch drüber geredet, ganz spannend, dass der Kerl Pro Bowler war. Der hat die Bills nach langer Zeit zum ersten Mal in die Playoffs geführt. Der war am Anfang seiner Karriere ein 5-Star-Quarterback, also wirklich sensationell eingeschätzt von den Medien. Und irgendwie fühlt er sich immer als zweite Wahl und so ein bisschen die keine Ahnung, sichere Nummer. Der liefert einigermaßen gut ab, aber so richtig gut ist er dann auch nicht, dass es dafür reicht, in der NFL Erfolg zu haben.
Jetzt aktuell ist er bei den Houston Texans auch mal wieder Starter. Die Houston Texans haben gewonnen das erste Spiel am vergangenen Sonntag 37-21 gegen die Jaguars. Und auch da war Tyrod Taylor wieder solide, nenne ich es mal. 21 von 33 Wurfversuchen an den Mann gebracht für 291 Yards, 2 Touchdowns geworfen, ein 112er Rating, dazu noch 40 Yards selbst errushed. Das ist grundsolide und hat letztlich auch den Ausschlag gegeben, dass die Houston Texans, wer hätte das erwartet, mit einem Sieg in die neue Saison gestartet ist.
100%. Also ich glaube insgesamt dieses Team, und da können wir insgesamt mal auch drauf eingehen, hat die wahrscheinlich von den Namen her schlechteste Defense der Liga, hat trotzdem gut ausgesehen gegen dein Lieblingsteam und hat da ordentlich performt. Und Tyrod Taylor hat, und das war dann irgendwie spannend zu sehen, mit Brandon Cooks, mit David Johnson als mehr oder weniger Receiver, mit auch Amendola wieder zurück, und dann eben einem ordentlichen Running Back Duo, was dann gespielt hat, echt ein super, super sicheres Spiel gemacht, überdurchschnittlich gespielt und gezeigt, wieso er in der NFL so lange ist. Also 10 Jahre in der NFL sein als Quarterback ist ja auch eine Leistung, die man einmal anerkennen muss. Und ich glaube, das Spannende daran ist, dass er eben, das hast du gerade auch nebenbei gesagt, Dual Threat, kann eben auch laufen, ist so ein Was soll man sagen, junger Kyler Murray vielleicht gewesen. Ich glaube, er war nie so spektakulär, sondern eher Game Manager und das hat er da auch wieder sehr, sehr gut gezeigt. Also er kann ein Game managen und er kann dann Spieler auch gewinnen, dass seine Mitspieler ihm vorbereiten.
Aktuell spielen bei den Texans darf er, weil Deshaun Watson mehr oder weniger geeist wurde. Ihr kennt die Geschichte, da geht es um sexuelle Belästigung in dutzenden Fällen. Deswegen lassen ihn die Texans im Moment zu Recht nicht ran, weil da wohl noch ein Prozess folgt. Deswegen ist er der Starter, Tyrod Taylor. Hinter ihm der Ersatzquarterback in Houston ist Davis Mills. Der wurde gerade in der dritten Runde an insgesamt 67. Stelle gedraftet von den Texans, kommt vom Stanford College. Also es kann ihm wieder passieren und da kommen wir jetzt so langsam in seine Historie, dass er irgendwann vielleicht mal wieder von einem Rookie-Quarterback verdrängt wird. Das zieht sich irgendwie durch das Leben, zumindest durch das sportliche Leben von Tyrod Taylor in der NFL.
Definitiv. Und die Namen, die ihn verdrängt haben, sind eigentlich ganz schön bitter. Also im College war es noch ein Kollege Glennon, glaube ich, den wir alle dank seines Halses, glaube ich, ganz gut kennen, bei der Virginia Tech. Es war danach.
Ist aber ein anderer. Genau. Ist nicht Mike
Glennon. Ich glaube, es ist aber ein Bruder oder so. Also ich weiß nicht, der sah aber relativ ähnlich aus. Oder also auf Verwandtschaft würde ich tippen. Und dann waren es eben so Namen wie Nathan Peterman, der ihn verdrängt hat, auch wirklich absurd, weil der leistungstechnisch nie überzeugt hat und hat ihn dann verdrängt. Dann haben wir natürlich, also das war bei den Bills, dann bei den Browns haben wir den guten Mayfield, der ich glaube auch zu Recht ihm den Platz irgendwann abgearbeitet hat, auch da wieder nach einer leichten Verletzung. Bei den Bills war auch verletzt und ist dann kurz ausgeschieden. Und danach hatte Nathan Peterman den Platz übernommen, der Coach, der, ich glaube, McDermott, der hat damals sich ganz klar für Peterman entschieden und dann eben die Chargers-Geschichte, die du gesagt hast, mit einer punktierten Lunge eines Teamarztes. Der Name des Teamarztes wird, glaube ich, nie rauskommen. Einer der Teamärzte wird danach, glaube ich, auch nicht mehr weiter in dem Team beschäftigt worden sein. Hat ihn, wieso musste er überhaupt Schmerzmittel bekommen? Er hat sich davor die Rippe gebrochen, hat versucht, trotzdem weiterzuspielen, aber hinter ihm war eben ein weiterer talentierter Rookie mit Justin Herbert, der ihm dann den Job abgenommen hat. Erstes Spiel gegen die Chiefs, zwar verloren, glaube ich, aber echt ein sensationelles Spiel gemacht und danach die Starting Position gehabt. Und ich glaube, dass man, also mach du erstmal.
Ja, erzähl.
Was ich glaube, was da mitschwingt, und das darf man auch nicht vergessen, ist ein bisschen der Rassismusvorwurf, den es um Tyrod Taylor auch gibt, weil schwarze Quarterbacks haben es schwerer in der NFL. Gerade bei den Bills am Anfang mit Nathan Peterman, wo man gesagt hat, naja, wäre er weiß gewesen, wäre es vielleicht einfacher gewesen, die Position zu halten. Das ist das, was man so ein bisschen mitbekommt bei ihm. Also der hat wirklich einen schweren Stand. Der hat ein unglaubliches Talent, kann unglaublich gut laufen, ist ein ordentlicher Werfer, aber hat irgendwie wirklich bei allen Entscheidungen, die bis jetzt zu dem Job bei den Texans gekommen sind, einfach immer ein bisschen Pech gehabt.
Um es einmal chronologisch ein bisschen aufzubröseln, mit vollständigem Namen heißt Tyrod Taylor Tyrod Diallo Taylor, das der Vollständigkeit halber. Er hat noch einen wunderschönen zweiten Namen. Ist letzten Monat 32 geworden, also ist nicht mehr der Jüngste, aber wie schon oft erwähnt, seit 10 Jahren schon in der NFL dabei. Ist als Einzelkind aufgewachsen und sein Talent fiel das erste Mal an der Highschool auf. Du hast es erwähnt. Nach Ende der Highschool wurde er als Dual Threat Quarterback Nummer 1 gelistet. Ja.
Genau, aber auch da wieder, also 3 Sports, Highschool-Schüler, alles gespielt. Was geht, Baseball, Basketball, Football, hat da bei seinem Team eigentlich alles gemacht. Der war Quarterback in der Offense, war Safety in der Defense, hat die Kicks und teilweise die Punts returned. Also schon wieder so ein Überathlet, der in der Highschool war und dann eben da auch die 5-Star-Einschätzung, wo er wurde als der beste Dual-Threat-Quarterback, der ins College gekommen ist, als Freshman eingeschätzt. Das ist schon also aller Ehren wert.
Seine Vorbilder hat er genannt mit Steve Young, Warren Moon, Michael Vick, also alles allesamt Quarterbacks, war am College Virginia Tech, hat auch dort als Quarterback gespielt. Aber, und da wird's jetzt irgendwie, finde ich, das erste Mal kurios, er wurde dann 2011 von den Ravens in Runde 6 an insgesamt 180. Stelle gepickt, weil viele NFL-Teams ihn als Receiver auf dem Zettel hatten. Also ein, wie eben schon gesagt, ein großes Talent an der High School, eine beachtliche Karriere am Virginia Tech College und trotzdem hätten ihn die Ravens jetzt nicht als Quarterback genommen, würde er heutzutage vielleicht als Receiver in der Liga unterwegs sein oder vielleicht sogar gar nicht mehr, weil er als Receiver vielleicht doch nicht ganz so talentiert war wie letztlich als Quarterback. Das finde ich schon kurios, oder?
Das ist ja so ein bisschen das Julian Edelman-Drama, der auch ein, sag mal, talentierter Quarterback war und dem einfach gar keine Chance gegeben worden ist als Quarterback. Es gibt sogar einen Heisman-Trophy-Winner, Crouch, glaube ich, der bei Nebraska Huskies gespielt hat, auch niemals in der NFL als Quarterback angekommen ist, sondern ein bisschen Special Teams, ein bisschen Receiver gespielt hat, relativ schnell wieder verschwunden ist. Also es gibt einfach diese typischen Spieler. Meistens sind sie relativ klein, sind beweglich und werden den Wert in der NFL vor dieser riesigen O-Line und D-Line, weil man nichts sehen kann, wird denen keine wirkliche Chance gegeben. Wir hatten die Diskussion um Größe von Quarterback auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Typischerweise ein Russell Wilson ist nicht ganz so groß, gerade auch einen Kyler Murray, da war die Diskussion groß, muss man groß genug sein, um drüber zu gucken. Ich glaube, Drew Brees ist ein sensationelles Zeichen, dass man gar nicht so groß sein muss, um sehr, sehr sensationell guter Quarterback zu sein. Aber für mich hätte die Karriere von Tyrod Taylor so aussehen können wie Julian Edelman als Receiver, gerade im Slot eingesetzt, relativ klein, relativ wendig, in der Lage, Bälle zu fangen, Bälle zu halten. Das wäre ein möglicher Karriereweg gegangen. Es ist ein anderer geworden.
Seine Karriere in der NFL ist dann auch sehr, ja, sagen wir mal, stockend losgegangen. Von 2011 bis 2014 war er dort, aber Ersatzmann hinter Joe Flacco. Nach 4 Jahren bei den Ravens lautet seine Statistik 14 Kurzeinsätze, 18 vervollständigte Pässe für 199 Yards und ein erlaufener Touchdown. Aber er darf sich Super Bowl-Sieger nennen. 2012, in der Saison 2012, mit den Ravens Super Bowl-Sieger geworden, hinter Joe Flacco, der bekanntlich MVP sogar in diesem Finale geworden ist.
Ganz genau richtig. Ich glaube, er hatte dann im 14. Spiel hat er seinen ersten Einsatz in der Saison. Das Spiel hat er, ich würde sagen, wenn man es hart sagt, vergeigt. Das hätten die auch gewinnen können. Haben sie verloren, weil er es, glaube ich, am Ende nicht hingekriegt hat, einen Drive zu beenden. Aber er ist Super Bowl-Sieger. Also der Ring steht auch in der NFL, auch als zweiter Quarterback über allen.
Persönliche Frage, wenn du die Wahl hättest, Super Bowl-Sieger auch als Ersatzmann oder halt kein Super Bowl-Sieger, obwohl du irgendwo Starter gewesen bist, das nimmt man irgendwie schon gern mit, oder? Macht was her, wenn man so persönliches Briefpapier hat, darf man sich Super Bowl-Sieger nennen.
Definitiv. Ich würde dann doch die Dan Marino-Karriere nehmen und nicht die Joe Flacco.
2015 war er Free Agent, ist dann zu den Buffalo Bills gegangen und war da erstmals in der NFL Starter. 3 Jahre lang, du hast es gesagt, darf sich auf die Fahne schreiben, dass er die Bills erstmals seit 17 Jahren wieder in die Playoffs geführt hat. Und er stellte unter anderem auch einen neuen Bills-Franchise-Rekord auf für die meisten vervollständigten Pässe in Folge ohne Interception, nämlich 222. Da muss ich ehrlich sagen, wie so viele, ist mir der Name Tyrod Taylor eigentlich das erste Mal präsent geworden.
Definitiv. Also da war er unglaublich stark. Ist ganz spannend. Ich habe heute mal wirklich in die ganzen Pro-Football-Statistiken von Tyrod Taylor eingearbeitet, um zu sagen, wie gut war der eigentlich wirklich? Wenn man so, je tiefer man reingeht, desto mehr merkt man, ja, der war okay. Der war ein Game-Manager. Aber die Siege seines Teams lagen oft weniger bei ihm als bei den Surroundings. Also ich glaube, auch die Bills zu der Zeit waren einfach schon relativ stark, hatten, glaube ich, eine gute O-Line, hatten ordentliche Receiver. Und am Ende war er jemand, wo man auch böse sagen könnte, auch trotz Tyrod Taylor waren die Bills erfolgreich. Er hat nicht viel falsch gemacht, aber das ist so ein bisschen die Garoppolo-Diskussion, die man auch hat. Weil die 49ers waren trotz Garoppolo im Super Bowl und haben ihn wegen ihm wahrscheinlich gegen die Chiefs nicht gewonnen. Und genau das Gleiche kann man Tyrod Taylor auch ein bisschen vorwerfen und sagen, ist ein schillernder Person, ist ein unglaublich guter Läufer als Quarterback, ist aber jetzt nicht der stärkste Werfer und die Statistiken unterstützen das ein bisschen.
In der Saison 2015 wurde er auch für den Pro Bowl nominiert, aber auch wieder nur in Anführungszeichen als Ersatz, weil er ist da reingerutscht, weil ein gewisser Cam Newton mit den Carolina Panthers am Super Bowl teilgenommen hat. Aber hey, das ist wie mit der Super Bowl, mit dem Super Bowl-Sieg, oder? Also er war beim Pro Bowl dabei.
Ich fand das ganz spannend. Jetzt mit Corona gab es ja kein Pro Bowl, sondern die Leute, die in Pro Bowl gewotet worden sind, waren auch die Pro Bowler. Also viel, viel weniger. Davor war das ja fast inflationär, weil alle Super Bowl Mitspieler nicht zum Pro Bowl gegangen sind, angeschlagene, Verletzte auch oft nicht hingefahren sind. Das heißt, du hattest teilweise natürlich doppelt so viel, aber ein Drittel mehr Pro Bowler, als du eigentlich Spieler hattest, die es verdient hätten. Ich glaube, er hat dann da auch profitiert. Ich finde, das ist trotzdem aller Ehren wert. Er hat als Game Manager ordentliche Leistung gebracht. Er ist Pro Bowler, wird das auch in seinem Vertragswerk wahrscheinlich einen Bonus gegeben haben. Er wird einen späteren Vertrag haben, vielleicht jetzt auch bei den Texans, wo er sagen kann, hey, ich war schon mal im Pro Bowl und wird dann ein bisschen mehr Geld verdient haben. Als Nachrücker fühlt sich natürlich auch wieder nicht hundertprozentig gut an.
Ich habe jetzt seinen Wikipedia-Eintrag nicht im Kopf und auch nicht vor Augen, aber letztlich wird dann halt sowas drinstehen wie Tyrod Taylor ist Super Bowl-Sieger und stand schon mal im Pro Bowl. Ist und jetzt ja nicht so schlecht.
First Team All-Pro, also auch da wurde er ausgezeichnet in den Bills-Jahren als ordentlicher Quarterback.
2018 ging seine Reise weiter, da sind wir jetzt bei Hard Knocks. Da wurde er im März 2018 nämlich zu den Cleveland Browns getradet für einen Third-Round-Pick, also schon stattlich, wie ich finde. Da ging es natürlich vor allem bei Hard Knocks um. Ja, bitte?
Einmal nochmal, es tut mir leid, aber ich würde einmal gerne bei den Bills nochmal drauf eingehen. Er ist ja auch in die Playoffs gekommen. Und ich glaube, so ähnlich wie im Pro Bowl war die Leistung da eigentlich nicht doll. Das hat mich so ein bisschen erschrocken. Im Pro Bowl hat er, glaube ich, einen Touchdown, 120 Yards und zwei Interceptions. Und eins der schlechtesten Spiele, die er gemacht hat, war leider das Erstrundenspiel in den Playoffs. Da war, glaube ich, wirklich nicht gut und das ist so ein bisschen das, was man ihm natürlich auch vorwerfen kann, in den Momenten, in denen es drauf ankommt, dann leider nicht geliefert zu haben. Aber ich bin völlig beide danach, 3 Jahre gute Leistung. Nathan Peterman hat ihn abgesetzt, völlig zu Unrecht, der wirklich viel, viel schlechter war. Ich weiß nicht, was der jetzt macht, aber wahrscheinlich keinen Football mehr spielen. Und dann
ja, Moment, Nathan Peterman, Ibims, der Petermann, der gehört immer noch zum Kader der Raiders. Okay, und der kam ja dann damals rein und hat dieses unsägliche Spiel gemacht im Schnee, glaube ich, wo er 5 Interceptions in einem Spiel geworfen hat. Das hat ja wirklich niemand verstanden.
Ich glaube, da saß Tyrod Taylor auf der Bank. Also das war bitter anzusehen, aber er war live dabei.
Ja, Ibims, der Petermann, ist immer noch eine Institution in der NFL.
Ich habe lange nichts mehr von dem gehört. Ich habe gedacht, der wäre jetzt dann auch irgendwann mal weitergegeben worden ins reale Leben.
Browns 2018 hatten kurz zuvor, bevor Hard Knocks ausgestrahlt wurde, Baker Mayfield an 1 gedraftet, war natürlich ein Riesenhype. Trotzdem sollte er erstmal ein bisschen Zeit bekommen. Dafür war Tyrod Taylor da. Das war ja auch die Folge, wo er das mit seinem Namen erklärt hat. Nach Woche 3 hat er sich dann aber verletzt. Eine Concussion hat seinen Posten an Baker Mayfield verloren und ihn auch nie wieder zurückerobert.
Ganz genau. Also ich glaube, da kann man mit der Karriere von Baker Mayfield, wo man, glaube ich, jetzt immer noch drüber diskutieren kann, ist das ein Elite-Quarterback, aber da kann man sagen, haben die Browns nichts falsch gemacht. Der liefert ab, der ist stark. Es ist für Tyrod Taylor natürlich wieder tragisch, wieder gewechselt, wieder Vorschusslorbeeren, hatte einen guten Ruf. Und der hat das Kaliber, ein Starting-Quarterback zu sein. Also da haben wir viel schlimmere Leute in der Liga gerade zu dem Zeitpunkt gehabt, wo er hätte abliefern können, gerade mit seiner Beweglichkeit, mit seinen Beinen, hat er wirklich eine Waffe für eine Offense sein können. Und dann ist er wieder raus, kommt nach einer kurzen kleinen Versetzung wieder zurück und ist dann eben bei Cleveland auf der Bank.
Deswegen war da sein Trip zu den Browns auch nach einem Jahr schon wieder beendet. Es ging weiter, er ist weitergezogen zu den Chargers. Da musste er sich erstmal wieder ins zweite Glied einreihen, war 2019 Ersatzmann hinter Philip Rivers. Und jetzt, und das ist wahrscheinlich wirklich die kurioseste Geschichte in der Karriere von Tyrod Taylor, war dann 2020, nachdem Philip Rivers zu den Colts gegangen ist, Starter bei den Chargers, hat das erste Spiel gemacht. Dann kurz vorm zweiten Spiel hat er sich verletzt, eine Rippenverletzung. Er sollte in der Folge eine schmerzstillende Spritze erhalten, aber da ist dem Mannschaftsarzt der Chargers ein Fehler unterlaufen. Er hat Taylors Lunge durchstochen, man spricht da von einer Punktion. Taylor wurde ins Krankenhaus gebracht und wieder hat er den Platz freimachen müssen für einen Rookie, nämlich Justin Herbert, der übernahm dann als Starter. Hat überzeugt und Tyrod Taylor war nicht mehr gesehen als Starter für die Chargers. Ich glaube, in einem Spiel durfte er dann nochmal für ein paar Aktionen aufs Feld, aber er war dann eigentlich weg vom Fenster.
Er durfte nach einem Touchdown, in dem sich in dem sich Justin Herbert irgendwie leicht verletzt hatte, durfte er ein Two-Point-Conversion versuchen, hat es nicht geschafft und wirklich nach einem Play ist er wieder ausgewechselt worden. Justin Herbert ist zurück aufs Feld gegangen und danach hat er nie wieder für die Chargers gespielt.
Du bist kein Arzt, ich bin auch kein Arzt, aber versuch mal zu erklären, wie kann es passieren, dass ein Profisportler eine schmerzstillende Injektion bekommen soll und dieser Arzt, der das beruflich macht, dann abrutscht und ihm in die Lunge sticht? Das ist doch, also das ist, also mehr Unglück geht ja eigentlich nicht, oder?
Ich kann mal ein bisschen von meiner Knieverletzung erzählen. Ich habe mir die Kniescheibe gebrochen 2001, bin dann in die USA geflogen und habe da ein bisschen Probleme gehabt damit, dass Flüssigkeit im Knie war. Was man macht man da? Man punktiert das Knie, saugt die Flüssigkeit raus aus dem Knie, damit es die nicht stört und das wieder abschwellen kann. Der Arzt in den USA in einem ganz normalen Krankenhaus ohne irgendwelche Sonderbehandlung.
Du bist nur für diese Punktion in die USA geflogen oder du hast die Kniescheibe gebrochen und hattest schon länger geplant, in die USA zu fliegen?
Ein Highschool-Jahr in den USA in Wichita, Kansas, wo diese ganze Football-Liebe entstanden ist und kurz davor habe ich mir die Kniescheibe beim Fußball gebrochen und genau, war dann da in einem amerikanischen Krankenhaus und muss sagen, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Der Arzt hat nicht gut punktiert, hat dabei irgendwie den Knochen berührt, es tat höllisch weh. Und ich sage, man kann bei der beim Punktieren was falsch machen. Habe ich selbst erlebt an meinem Knie. Ich glaube aber, dass ein Teamarzt in der NFL ein so großer Profi sein muss. Man ist in LA, wo wirklich gute Ärzte sind, wo das kein Problem sein sollte, dass da ein Arzt so einen Fehler macht, ist, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach so unfassbar gering. Bei dem Star Quarterback, der Starter ist, direkt vorm Spiel. Völlig unverständlich. Also da muss so viel schiefgelaufen sein, das kann man sich, also so viel Unglück kann man eigentlich nicht haben. Der Junge tut einem da wirklich, wirklich leid.
Und du hast es gesagt, also der Name des Arztes ist ja auch okay, weil man stellt ja auch nicht jemanden für Fehler dann bloß und in die Öffentlichkeit quasi an die Wand, aber der Name des Arztes ist nie irgendwo erschienen. Also man kann eigentlich auch gar nicht so richtig überprüfen, ob es ihm jetzt letztlich den Job gekostet hat oder nicht.
Naja, und Tyrod Taylor hat nie etwas dazu gesagt. Also der hat das nie kommentiert, der hat nie gesagt, dass, was das bedeutet. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass Tyrod Taylor insgesamt von den Aussagen, die er macht, für das Pech, das er hatte, ist der wenig harte Aussagen, wenig verrückte Aussagen. Ist, glaube ich, sehr christlich aufgewachsen in Virginia, hat sehr gute Manieren, hat sich da irgendwie nie unterkriegen lassen oder irgendwie hinreißen lassen zu irgendwelchen Kommentaren nach dem Thema, sondern hat akzeptiert, dass er den Job verloren hat und ist dann in der NFL weitergewandert.
Das ist auch etwas, was ich bei der Recherche immer wieder gelesen habe, dass Tyrod Taylor für seine Work Ethic und Leadership gelobt wird, immer schon um 5.15 Uhr als erstes an der Training Facility ist, also auch wirklich professionell ist durch und durch. Als dann damals die Meldung kam, dass die Houston Texans ihn verpflichten, war es so ein bisschen, ach ja, stimmt, den gab's ja auch noch, wie geht's eigentlich seiner Lunge? Umso mehr freut es mich irgendwie, dass er jetzt gespielt hat und dass er das auch anständig gemacht hat. Es bleibt auch irgendwie zu hoffen, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt und nicht wieder von einem Rookie verdrängt wird, ne?
Definitiv. Also ich meine, die gesamte Situation mit Deshaun Watson, ich glaube, da die Frage, spielt der diese Saison noch ein Spiel, würden die meisten eher mit Nein beantworten. Aber die große Frage, die da irgendwie so hintersteckt und die für mich auch völlig, völlig unklar ist, ist, wie gut ist dieser Quarterback hinter ihm eigentlich und was für eine Gefahr ist der? Aktuell, glaube ich, können wir das ganz, ganz schlecht einschätzen. Ist eben eher einer der ruhigen, der stillen, der bisher nicht so wahrgenommen worden ist bei den Experten. Auch der wird was können. Dritte Runde ist jetzt nicht so spät, dass man jetzt sagt, okay, das ist ein Longshot, sondern den wollen sie schon aufbauen.
Es soll ganz gute Quarterbacks in der Liga geben, die auch sehr spät gedraftet wurden.
Ich habe so in Dallas gar nicht so weit weg aus Houston gehört, dass das sogar in der vierten Runde passiert.
Ja, bei den Patriots soll das auch gern geschehen, so gern in den späten Runden.
Obwohl, da haben sie auch gelernt, lieber nach vorne zu gehen in den letzten Jahren. Aber definitiv, also ich glaube, da kann man ganz schwer was zu sagen. Und Tyrod Taylor wird nicht der Zukunftsquarterback der Texans sein. Wenn die jetzt schnell 3, 4, 5 Spiele verlieren, wieso sollte man einen jungen Quarterback, der NFL-Luft schnuppern kann, ohne Druck zu haben, nicht diese Luft geben und lernen lassen und denen eine Sicherheit geben, dass er vielleicht im nächsten oder spätestens irgendwann in der Mitte nächster Saison dann fit ist, um eine ordentliche Position einzunehmen? Tyrod Taylor spielen zu lassen, macht gar nicht so viel Sinn, ehrlicherweise. Außer die Texans haben nach diesem ersten Sieg wirklich Hoffnung, Richtung Playoffs zu denken.
Wenn man mal in diesem Krankheitsbild bleiben will, er hat auf jeden Fall in der NFL eine Menge Schmerzensgeld bekommen, in Anführungszeichen, weil der Junge hat in den 10 Jahren auch richtig gut verdient. Also vor allem in seinem letzten Jahr bei den Bills und in seinem einen Jahr bei den Browns hat er ordentlich abkassiert und hat jetzt in der NFL insgesamt schon 60 Millionen kassiert. Das ist anständig. Das ist Schmerzensgeld. Selbst für die USA ist das viel Geld.
Ich glaube, das ist aber gar nicht Schmerzensgeld. Also auch da wieder von dem, wo er herkommt und vielleicht auch wie limitiert er dann als Quarterback ist. Es ist die bestbezahlte Position in der Liga. Es ist immer noch einer, der war im Pro Bowl, der hat echt gut abgeliefert zeitweise. Aber es ist eben, also manchmal hat man das Gefühl, man würde sagen, naja, der ist irgendwie übersehen worden oder eben aus Hautfarbegründen dann nicht die Karriere gemacht, die jemand anders gemacht hätte. Ich glaube, trotzdem muss man sagen, das ist eben das, wie die NFL läuft. Also der hat Spaß, der hat auch viel auf der Bank gesessen und jeden Morgen ab 5 Uhr dann trainiert. Und hat dafür auch ordentlich Geld verdient. Und das ist dann so ein bisschen die Richtung dahinter. Da gibt es, glaube ich, andere Quarterbacks, die sehr viel weniger geleistet haben als Tyrod Taylor und mindestens genauso viel Geld verdient haben.
Ja, das mit dem Schmerzensgeld war ja auch ein Spaß, weil er halt so oft verletzt war und weil ihm dann irgendwie so Missgeschick passiert ist. Aber er hat halt auch wirklich gutes Geld verdient. Um jetzt mal so ein bisschen über das Spielfeldrand hinauszuschauen, ihr findet ihn auch bei Instagram. Da hat er knapp 300.000 Follower. Und man merkt ziemlich schnell, dass er sich auch gern inszeniert. Vor allem so in Sachen Mode, gilt als Fashion-Vorreiter. Hat auch eine eigene Brillenkollektion, die hat er zusammen mit der Firma Frame Genie rausgebracht. Die Kollektion trägt den Namen T2, also T2, sowie sein Vorname, sein Nachname und seine Rückennummer. Also auch er versteht es, hat natürlich auch eine Foundation, wie ganz viele NFL-Spieler, aber auch er versteht sich irgendwie über den Football hinaus irgendwie als coolen Dude sich sehen zu lassen. Warst du mal auf seinem Profil? Das macht wirklich Spaß, kann ich dir empfehlen.
Ich war mal drauf, genau, es ist mehr Mode als Sport, was vielleicht auch mit dem Alter dann irgendwann zu tun hat. Man ist eben dann nicht mehr nur noch in dem Bereich unterwegs. Ich fand ganz spannend, also diese Stiftungsnummer ist bei allen so. Ich glaube, er hat gegen oder für Corona-Hilfen 25.000 Euro oder Dollar, US-Dollar gespendet. Also der hat auch, wie viele von denen, sehr viel Gutes getan. Der blickt über den Tellerrand hinaus, hat ja auch wirklich einiges an Stationen mitgenommen und wirkt aus meiner Sicht aber gar nicht abgehoben. Also es gibt ja schon ein paar Spieler, wo man denkt, tragen Outfits nur einmal am Tag und nie wieder danach. Er wirkt deutlich sympathischer, er wirkt insgesamt, auch wenn man die Familie sieht, irgendwie relativ entspannt. Also das wirkt gut und trotzdem auch da wieder Vollmaschine, Vollprofi. Wenn man den Oberkörper sieht, dann weiß man, was der jeden Tag arbeitet und liefert, damit er auf dem Spielfeld dann so abliefern kann, wie in den letzten Wochenenden.
Wer den Boulevard regelmäßig hört, weiß, ich interessiere mich ja auch irgendwie immer für den Beziehungsstatus dieser Spieler. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, dabei Tyrod Taylor was rauszufinden. Auf seinen Profilen taucht jetzt kein Mädel zum Beispiel auf. Er hat das auch nie offiziell bestätigt, aber es gibt Gerüchte, dass er mit Drya Michelle zusammen sein soll. Ein It-Girl würde ich es jetzt mal nennen, das mit einem anderen ehemaligen NFL-Spieler ein Kind hat, nämlich Orlando Scandrick. Der war Cornerback, hat lange für die Cowboys gespielt. Offiziell bestätigt wurde diese Liaison aber nicht. Die sollen seit 2019, glaube ich, zusammen sein. Sie hat sich wohl mal verraten, weil auf ihrem Instagram-Profil dann plötzlich mal Tyrod Taylor auftauchte. Das Bild wurde dann aber auch relativ schnell wohl wieder gelöscht. Also da gibt es nicht so viel zu erfahren. Da gibt es andere Spieler in der NFL, die irgendwie ihren Beziehungsstatus ein bisschen öffentlicher leben.
Die einzige Frau, die man bei ihm regelmäßig auf dem Instagram-Kanal sieht, ist seine Mutter, Trina Taylor. Die ist öfter mal da und feuert ihn an oder ist in irgendwie Geburtstagssituationen, wird dann gratuliert, ganz brav über Instagram. Das war die einzige Frau, die ich so wirklich in seinem Leben wahrgenommen hat, die in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt.
Das ist doch schön. Mama ist die Beste. Ich finde, also wenn so der Name Tyrod Taylor aufploppt, wir haben es jetzt auch am Montag erlebt im Rahmen der unserer Live-Sendung kam auch so der ein oder andere Satz, Mensch, Tyrod Taylor ist auch wieder da, über den müssen wir doch auch mal sprechen. Das ist irgendwie wirklich so zusammenfassend irgendwie eine tatsächlich kurios, tragische NFL-Karriere, die er bisher hingelegt hat. Und ich finde, man kann ihm irgendwie nur wünschen, dass er jetzt mit den Texans vielleicht tatsächlich eine Cinderella-Story irgendwie schreibt. Keiner erwartet was von dieser Mannschaft. Und irgendwie kann man hoffen, finde ich, dass dieser Auftaktsieg gegen die Jaguars jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege war.
Definitiv. Also wir haben ja einige absurde Ergebnisse in der ersten Woche der NFL gehabt, was toll ist, was einfach sehr, sehr schön ist zu sehen. Und Tyrod Taylor ist auf jeden Fall einer der großen Gewinner der ersten Woche. Wenn man den großen Verlierer, den dann Aaron Rodgers nennen kann, dann ist das so ein bisschen das Gefühl, was da überbleibt. Und ich finde es immer schön, gerade die kleinen Gesichter, die schon fast abgeschrieben worden sind, dann wieder zu sehen. Also eine der Cinderella-Stories bei mir wäre ja auch in Jacksonville einen Tight End mal live auf dem Spielfeld gesehen zu haben, der leider es dann nicht geschafft hat.
Wunderbar, Daniel. Vielen Dank, dass du dir an diesem Morgen die Zeit genommen hast und mit mir über mal das Sportliche hinaus, das ein bisschen private, menschliche gesprochen hast. Und wir hoffen natürlich, dass euch dieses Frühstücksei auch geschmeckt hat.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich jetzt auf einen entspannten Mittwoch. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Frühstücksei. Das kann ich auch schon kurz ankündigen. Nico Backspin wird da sein. Ich freue mich sehr, mit ihm über Fantasy zu sprechen, über seine Liebe zur NFL. Das werden wir morgen früh dann hören.
Frage ihn besser nicht nach den Giants. Das wird ihm wehtun.
Aber das ist ja gewohnt. Der sucht sich ja einfach Teams aus, die ihm wehtun. Und da Werder Bremen gerade im Fußball dann ganz erfolgreich ist, glaube ich, hält er das aus mit den Giants.
Ja, erfolgreich in der zweiten Liga. Wir können da ein Lied von singen. Wenn ihr einen Wunsch habt, es gibt ja schon knapp 150 Teile des Boulevards, aber wir werden sicherlich noch nicht über den einen oder die andere gesprochen haben. Wenn ihr irgendwie mitbekommen habt, dass jemand eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen hat, das muss nicht nur sportlich sein, das kann auch gerne menschlich sein, dann schreibt uns wie immer gern über unsere Instagram-Profile direkt oder per Mail an redaktion@footballerei.de und dann wünschen wir euch jetzt einen fröhlichen Tag. Bis ganz bald.
Eine Frage noch, hast du eigentlich über Aaron Andrews schon Boulevard gemacht?
Noch nicht explizit, nein. Das ist auch nochmal eine gute Idee. Die NFL-Reporterinnen.
Auch eine eigene Kollektion für jedes Team mit so Fashion-Fan-Artikeln. Eine Moderatorin und eine spannende Frau, wirklich mal Frau um die NFL herum. Wäre meine Empfehlung, würde ich mich drüber freuen.
Ja, gute Idee ist notiert. Wir hatten bisher nur die männliche Garde mit den Ian Rappaports dieser Welt. Wie arbeiten die eigentlich? Das findet ihr im Archiv.
Super, vielen Dank.
Daniel, schönen Tag. Euch auch. Ciao.
Ciao. Rest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Oh, he's dead. Oh.